Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Langlaufen, lang feiern, über Karneval ist vieles möglich. Für die Menschen in den Karnevalshochburgen ist das ein richtig langes Wochenende. Das Brauchtum verschafft Zeit, entweder zum Feiern und Schunkeln oder aber auch anderen genau, sich ein bisschen Erholung zu verschaffen und dem zu entfliehen. Das gelingt uns aber heute nicht immer, sage ich Ihnen jetzt schon in der Sendung. Denn auch weiter entfernt von hier gibt es immer wieder Fastnacht oder Karnevalselemente, vielleicht auch sogar eine Karnevalshochburg in Belgien, die wir gleich besuchen, die ganz spannend ist. Und von daher gibt es heute so eine Mischung in unserer Reisesendung. Ein bisschen Karneval und auch ein bisschen Erholung ohne Karneval. Ich bin Dagmar Peters und freue mich, dass Sie zuhören. Domradio Reisen. Wer feiern möchte, der kann mal auch zum Beispiel nach Basel gehen. Da gibt es eine ganz spannende andere Art, dieses Fest Brauchtum Karneval zu feiern. Da gibt es zum Beispiel einen Zug, der auch etwas wirft. Da werden Apfelsinen geworfen und schwarzes und weißes Konfetti, weil das gehört in das Wappen von der Stadt Basel rein. Und da gibt es dann auch so einen Fackelumzug. Also ganz spannende Tradition lernt man im Alemannischen kennen, in der alemannischen Fastnacht oder auch in der Schweizer Fastnacht. Aber wir wollen gleich mal an den Bodensee fahren und eigentlich wollten wir dem Karneval dort entfliehen, aber dort sind die Alemannen und wir sind auch dort der Fastnacht begegnet, das sage ich jetzt schon. Domradio Reisen. Wir gehen jetzt auch wie Tommy Engel mit dem Finger über die Landkarte und es geht an den Bodensee. Dort gibt es keinen Karneval. Stimmt nicht, denn dort feiern die Alemannen die Fastnacht und speziell in Konstanz geht sogar ein bisschen rheinisch zu. Mittendrin in der alemannischen Fastnacht von Konstanz trifft man Urgestein Alfred Heitzmann, der die alemannische Fastnacht prägt, aber auch vom Kölner Karneval schwärmt.
Aber sonst hast du schon Glück mit deiner Therese.
War granatenmäßig. Wo ich dir kennengelernt habe, hab ich dir zum Fressen gern gehabt.
Ja, und jetzt?
Tut mir's leid, dass ich es nicht gemacht habe.
In die alemannische Fastnacht mit ihren traditionellen Masken und Umzügen gehört der Sitzungskarneval mit Büttenreden eigentlich gar nicht hinein. Aber Konstanz macht da eine Ausnahme. Alljährlich laden die Narren ein zur Wortfastnacht. Und einer der närrischen Wortakrobaten ist Alfred Heitzmann.
Und am 11.11. bei euch in Köln, dieser Riesenspektakel auf dem Platz, da gibt es bei uns eine Saalfastnacht. Ein komplettes Programm, das man allerdings nur einmal aufführen kann, dann ist verbrannt. Geht nicht mehr. Während an der Fastnacht haben wir den Saal immer ausverkauft, sodass wir 6-mal spielen.
Alfred Heitzmann tritt seit Jahren in der Konstanzer Fastnacht auf. Zu Hause ist er auf der nahen Insel Reichenau, inmitten all der Gemüsegärten und berühmten Klosterkultur. Wenn er nicht in der närrischen Bütt steht, dann führt er gern über seine Insel.
Also die Glockengießer kamen sozusagen mit dem Material an den Ort, haben sich dort die Werkstatt gebaut, wenn man so will, also die Glockengießerei. Mit allem drum und dran und haben vor Ort die Glocke gegossen, wurde sie hochgezogen und dann sind die wieder, haben ihr Werkzeug genommen, sind wieder verschwunden.
Wenn Alfred Heitzmann erzählt, sprüht er vor Freude, dann funkeln seine Augen. Da ist es naheliegend, dass er auch in der Fastnacht lieber Pointen verteilt, statt hinter Masken zu verschwinden.
Ich bin Büttenredner, ich bin weniger ein Straßenfastnachter auch. Da ziehe ich mit einem Kumpel. Da schreibe ich irgendeinen Bänkelsong und dann ziehen wir von Kneipe zu Kneipe und singen überall unsere Lieder. Und die Leute haben riesen Spaß und warten schon auf uns jedes Jahr, bis wir wieder auftauchen. Und in der Saalfastnacht schreibe ich Büttenreden und ja, spotte ein bisschen. Ja.
Dass überhaupt Sitzungskarneval in Konstanz stattfindet, hat seinen Ursprung in Köln. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich dort die Form des heutigen Fastelovend. Ein Konstanzer erlebte diesen rheinischen Karneval mit.
Und jetzt gab es einen Bäckermeister Noppel, von der ganzen Stadt Konstanz Papa Noppel genannt. Der war in Köln im Jahre 1884 in Köln und hat den Kölner Karneval erlebt. und kommt heim und sagt, das müssen wir auch haben, unbedingt. Und gründet hier eine Karnevalsgesellschaft.
Dass der rheinische Karneval rheinaufwärts in Konstanz auf fruchtbaren Boden fiel, hat seine Gründe auch in den gemeinsamen katholischen Wurzeln. Alfred Heitzmann sieht sich als Träger einer tiefen Freude, die er weitergeben will. Und von Köln schwärmt er.
Überhaupt am Rheinischen begeistert mich diese Herzensstärke, dieses Gemüthafte, das einem einfach, das man nirgendwo so dicht erlebt wie da. Mein Sohn studiert in Köln, ich besuche den öfters, für mich eine reine Freude, schon die Leute zu hören, wie die reden.
Er kenne keine Stadt, so Alfred Heitzmann, über die so viel Liebeslieder gesungen würden wie über die Mutter Colonia. Aber auch Konstanz habe etwas von dieser warmherzigen Mütterlichkeit.
Man nannte Konstanz im Mittelalter Felix Mater Konstantia, glückliche Mutter Konstanz. Was gibt es für eine schönere Beziehung, die ich zu meiner Stadt haben kann, wie der Vergleich mit einer Mutter. Mein enger geht's nimmer. Und das, denke ich, das bringt uns Köln ganz besonders nah.
Alfred Heitzmann war das aus Konstanz, dort ein karnevalistisches Urgestein, der auch Böttenreden hält. Sein Sohn lebt also in Köln. Das heißt, er hat also auch jederzeit die Möglichkeit, den Kölner Karneval zu erleben. Wenn Sie nach Konstanz möchten, können Sie also ein bisschen alemannische Fastnacht schnuppern. Sie können es aber auch ganz klassisch angehen, zum Beispiel in die Südwestdeutsche Philharmonie nach Konstanz gehen oder ins Theater oder ins Museum. Auch all das erwartet Sie dort in der Nähe vom Bodensee. 90 Kilometer von Köln entfernt, in der Wallonie in Belgien, erwartet sie an diesem Wochenende Konfetti und auch Schneeflocken. Dort liegt frischer Neuschnee und dort wird auch ausgiebig Karneval gefeiert. Wer die kommenden Tage in der Wallonie verbringt, der kann wahlweise rheinischen Karneval feiern oder wallonische Bräuche kennenlernen. Und darüber spreche ich mit Sandra Detail, Direktorin der Tourismusagentur Ostbelgien. Einen schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Wieso wird in der Wallonie rheinischer Karneval gefeiert?
Ja, also wir liegen hier in Ostbelgien an der Schnittstelle sozusagen zur wallonischen und germanischen Kultur. In Belgien spricht man drei Sprachen. Es gibt Flandern, die Wallonie und Ostbelgien mit der deutschsprachigen Gemeinschaft, wo etwa 72.000 Einwohner die deutsche Sprache als Muttersprache haben und die Traditionen des rheinischen Karnevals übernommen haben. Ich sag mal so, die ersten Schriftzüge sind von 1213, wo dann in den Hochburgen wie Eupen, Kelmis und auch St. Vith der rheinische Karneval gefeiert wird. Wir haben also einen Karnevalsprinzen und schreien in unseren Straßen auch Alaaf, aber nicht nur Alaaf.
Es gibt ja die wichtige Unterteilung, Sie sagen es, in Köln sagt man Alaaf, in Düsseldorf Helau. Ja, wie ist das in Belgien? Auch gemischt?
Ja, also es gibt unterschiedlich, wir sagen überwiegend Alaaf, aber in St. Vith schreit man beispielsweise Farm Dach. Also da gibt es schon ganz unterschiedliche Traditionen hier in den einzelnen Dörfern. Wir haben gestern den Auftakt gehabt mit den alten Weibern oder auch im südlichen Teil Möhnen genannt, die Herrschaft, sage ich mal, in den Gemeinden und die Schlüssel an sich genommen haben und somit auch den Auftakt zum Straßenkarneval gegeben haben. Und ab jetzt, sage ich mal, am Sonntag finden in den Gemeinden unterschiedliche Umzüge statt. Und in den Hochburgen Kelmis und Eupen findet dann auch der traditionelle Rosenmontagszug statt.
Also es klingt schon wirklich sehr ähnlich wie das, was wir hier aus Köln kennen. Aber was ist jetzt der wallonische Karneval? Was ist daran anders? Denn das feiert dann eben wahrscheinlich die Menschen, die eben ja Belgier durch und durch sind. Oder? Sag ich das falsch?
Ja, ich glaube, wir haben verschiedene unterschiedliche Traditionen hier in Ostbelgien. Ist es effektiv so, dass wir zu unserem Gebiet auch frankophone Gemeinden zählen? Unter anderem dann die Gemeinde Malmedy. Malmedy liegt am Tor zum Hohen Venn sozusagen und übt den ganz traditionellen wallonischen Karneval aus mit ganz alten Masken, die da eingeführt sind. Und da gibt es beispielsweise den Trouvelet. Der Trouvelet hat eine ähnliche Funktion wie unser Prinz Karneval, sage ich mal. Aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Figuren, die sich dann unter das Volk mischen und dafür Stimmung sorgen. Es gibt beispielsweise den Bolgi, das ist der Bäcker, der dann bei den Frauen mal nachschaut am Hinterteil, ob die Brötchen gut gebacken sind. Oder auch die Lombres, lange Arme übersetzt. Da muss man dann auf sein Kopfhaupt aufpassen. Die vertauschen schon mal gerne die Hüte. Es gibt also eine Vielzahl von verschiedenen Figuren. Les Lonnais, la Grosse Police. Also das, denke ich, muss man einfach mal miterlebt haben, sich unter das Volk mischen, die traditionellen Masken sehen und dann auch die Umzüge, die in Malmedy jetzt am Sonntag auch stattfinden werden.
Also es ist scheinbar ja so ein bisschen nach Städten sortiert oder vermischt sich das Ganze auch, dass man sagt, diese verschiedenen Traditionen der unterschiedlichen Kulturbereiche fließen so zusammen und vermischen sich zu was Neuem?
Nein, also es ist effektiv so, dass die Sprachengrenze hier die Trennung macht. In den deutschsprachigen Gemeinden wird traditionell der rheinische Karneval gefeiert und an der französischsprachigen Grenze kommen dann die wallonischen Traditionen auf uns zu. Das Ganze ist allerdings in einem sehr, sehr kleinen Raum gestaltet. Das heißt, von Olpen nach Malmö, die brauchen Sie gerade mal eine halbe Stunde Autofahrt, 20 Minuten, sage ich mal. An den Grenzen wie in den Gemeinden Lonzen werden auch wallonische Gemeinden eingeladen, wie Welkenrath beispielsweise, sich dem rheinischen Karneval anzuschließen. Und da hat man dann Gemeinschaften gebildet wie Helo, wo dann Welkenrath, Lonzen und Herbesthal sozusagen zusammen rheinischen Karneval feiern und dann auch einen gemeinsamen Prinzen stellen, der dann auch manchmal französischsprachig sein kann.
Also in die Wallonie kann man jetzt nicht kommen zu dieser Zeit und sagen, ich will dem Karneval entfliehen, aber nichtsdestotrotz kann man doch Erholung vom Karneval finden, denn ja, vorgestern kam passend der frische Schnee vom Himmel. Das sind ideale Wintersportbedingungen jetzt, oder?
Ja, also bei uns hat der Winter wirklich mit großer Kraft wieder Einzug gehalten. Er ist sehr bestimmt, auch die ganzen Ferien über da zu bleiben. Wir haben ideale Schneekonditionen, ideale Skibedingungen ebenfalls. Also dass alle unsere 21 Wintersportzentren jetzt zum Wochenende geöffnet sind. Das heißt, für alle Jecken, die nicht den Straßenkarneval feiern, ist das die Möglichkeit, sich hier in der Natur sportlich zu betätigen. Wir haben als Hauptdisziplin, können wir natürlich in den Wintersportzentren Langlauf anbieten, 150 Kilometer gespurte Pisten. Wir haben aber ebenfalls Möglichkeiten für Snowboarder, Alpinski. Das sind dann allerdings kleinere Abschnitte. Und Wandern ist zu dieser Jahreszeit immer noch angesagt. Ostbelgien ist ein Wanderland sozusagen, zu jeder Jahreszeit interessant. Bei der Schneelage natürlich besonders. Und hier bieten wir dann auch Schneeschuhwandern an.
Das Ganze auch für Familien mit Kindern geeignet? Also gibt es auch Möglichkeiten, mal reinzuschnuppern in...
Also es gibt wunderschöne Genusstouren, wie wir sie nennen, angelehnt an die Traumpfade, die Sie vielleicht in Deutschland kennen. Genusstouren, die ein wunderschönes Landschaftsbild anbieten, die von der Beschilderung optimal gekennzeichnet sind und die auch mit Kindern interessant sind, denn der Schlitten kann mitgenommen werden, es kann auf Eis gerutscht werden, Eiszapfen gesammelt werden, längs unserer Bäche. Wasser ist ein sehr wichtiges Thema in Ostbelgien und da gibt es die Genusstouren entlang des Wassers, die auch für Kinder halbtags so geeignet sind, kleine Touren, einen halben Tag unterwegs, Picknick einpacken und dann auch Einzug halten im Naturparkzentrum, am Feuer des Naturparkzentrums sich zu wärmen oder in den verschiedenen, sage ich mal, Ausflugszielen, die auch für Kinder interessant gestaltet sind.
Nicht ganz auf Karneval verzichten und doch nicht 5 Tage am Stück feiern. Die Wallonie könnte für Sie dann ein passendes Ziel sein. Sandra Detail, Direktorin der Tourismusagentur Ostbelgien, war am Telefon. Ich wünsche Ihnen ein jeckes Karnevals-Schneewochenende mit viel Konfetti und mit vielen Schneeflöckchen und danke fürs Gespräch. Domradio Reisen. Das Sauerland ist vielen als Skigebiet für Einsteiger bekannt oder wenn man eben mal nur ein Wochenende Zeit hat und man es nicht bis in die Alpen schafft und ein bisschen Schnee haben möchte. Das Sauerland hat aber noch viel mehr zu bieten. Es ist nämlich durchlöchert wie ein Schweizer Käse und unter die Erde können auch Sie im Besucherbergwerk Ramsberg im Sauerland. Dort fährt ab morgen auch wieder die Grubenbahn, das erste Mal seit der Winterpause. Und wie wäre es also am Wochenende mit einer Entdeckungsreise ins Innere der Erde? Florian Franken vom Besucherbergwerk Ramsberg ist am Telefon. Ich grüße Sie.
Glück auf, Frau Peters.
1,5 Kilometer dauert die Fahrt mit der Grubenbahn. Was erwartet die Besucher denn in 300 Metern Tiefe?
In 300 Metern Tiefe erwartet den Besucher eine originalgetreue Erzmine, ein Erzbergwerk, das bis 1974 in Betrieb war und Blei und Zink abgebaut hat. Der Besucher wird hier rundgeführt. Die Fahrt mit der Bahn dauert gute 10 Minuten und wird 40 Minuten von erfahrenen Bergführern im Untertagebereich geführt. Und dort kann er sich dann einen Überblick über die ehemalige Arbeitswelt der Bergleute verschaffen und über die harten Umstände, unter welchen halt die Bergarbeiter damals die Ärzte den Berg entrissen haben.
Wie lange dauert die Führung und für wen ist sie geeignet?
Die Führung dauert gute 40 Minuten.
Stimmt, Sie hatten es schon gesagt.
Ja, genau. Und ist im Grunde für jeden, der gut zu Fuß ist, machbar. Das heißt, eine Altersbeschränkung nach unten gibt es nicht. Jeder ist herzlich willkommen. Auch größere Gruppen können wir hier problemlos durch unser Besucherbergwerk führen. Nach oben hin gibt es auch keine Altersbeschränkung. Wie gesagt, gut zu Fuß, das ist der einzige Anspruch, den wir haben.
Wenn man zu Ihnen kommt ins Besucherbergwerk, heißt das, man kann sich das Museum auch anschauen mit der Grubenbahn und unter die Erde fahren lassen. Was gibt es denn im Museum zu sehen?
Im Museum, also wir haben eine Ausstellung, eine Mineralienausstellung, die Ramsbeck bezogen ist. Das heißt, alles, was hier tatsächlich gefunden ist, kann man hier sehen. Wir haben das Museumsgebäude, was auch original aus der Betriebszeit ist. Die Steigerstube, eine Kaue, in der verschiedene bergmännische Arbeitsgeräte ausgestellt sind, eine Lampenausstellung, als Highlight eine Maschinenhalle, in der Grubenloks ausgestellt werden. Ganz besonders interessant natürlich für die Kinder, für die ist das immer wirklich so ein richtiger Schmaus, sich da auszutoben. Und anschließend, wie gesagt, noch ein Kinofilm zum Abschluss, der dann so richtig einleitet auf die Grubenfahrt. Und Aufenthalt im Museum nach Bedarf. Sie sagen immer circa 2 Stunden Museum und Führung. Und man hat natürlich die Möglichkeit, hier den ganzen Tag zu verbringen.
Auf Ihrer Internetseite gibt es ein Foto von sehr schick gedeckten Tischen unter Tage. Was hat es damit auf sich?
Das ist das Grubenleitdinner. Das ist eine Veranstaltung, die hier bei uns im Museum stattfindet. Und die wird durch das Flair Hotel Nieder ausgerichtet. Das heißt, die Räumlichkeit hier, unser Museum steht zur Verfügung und da haben Menschen die Möglichkeit, wenn sie mal einen ganz besonderen Anlass feiern möchten, ja, sich unter Tage mit einem 3-Gänge-Menü verwöhnen zu lassen.
Aber 10 Grad kalt, ne?
Ist es 10 Grad kalt, 10 Grad warm. Im Moment, sag ich mal, kann man von draußen reinkommen und sich aufwärmen. Denn draußen haben wir um die 0 bis minus 2 Grad hier im Sauerland.
Das heißt, es ist jetzt nicht so ganz gemütlich zum Essen. Das heißt, man muss sich dann schon ordentlich warm einpacken.
Wie gesagt, man sollte wirklich schon eine feste Schuhwerk tragen, eine Jacke. Das wird da auch darauf hingewiesen explizit, denn die Leute dürfen natürlich nicht frieren. Und dann, sage ich mal, ist das eigentlich eine runde Sache.
Wer nicht nur einen Nachmittag im Sauerland verbringen möchte, kann sich auch noch aufs Wandern einstellen. Denn ganz neu gibt es jetzt einen Bergbauwanderweg. Herr Franken, wie fit muss man dafür sein?
Der Bergbauwanderweg hat insgesamt eine Wegstrecke von 10 Kilometern, die man in mehreren Etappen laufen kann. Man sollte auch da gut zu Fuß sein. Wer das Sauerland kennt oder noch nicht kennt, wir sind im Mittelgebirge und da geht es natürlich auch ein bisschen bergauf, bergab. Das heißt, man sollte körperlich einigermaßen dabei sein, sonst kann es einen doch vielleicht hier und da so ein bisschen belasten. Denn, ich sag mal, 100 Höhenmeter sind dann doch zu überwinden.
Was gibt's auf der Strecke zu sehen?
Auf der Strecke sind verschiedene Infopulte, die halt die Berghistorie zeigen. Das heißt, Ausgangspunkt der Wanderung ist das Museum und zieht sich dann im Grunde rund um die gesamte Berghistorie, die hier um Ramsbeck überall wiederzufinden ist. An historischen Schauplätzen vorbei, erklärt die einzelnen Punkte, Kirche und so weiter. Und da wird immer wieder auf den historischen Bergbau hingewiesen mit wunderschönem Ausblick auf das Falmetal.
Wer also Lust hat auf einen Ausflug ins Sauerland, der kann ins Navi eingeben Glück auf Straße in Bestwig-Ramsbeck und das Sauerländer Bergwerk besuchen. Über und unter Tage gibt es dort Spannendes zu entdecken und anschließend testen Sie einfach dann den Bergbau-Wanderweg. Dankeschön, Museumsleiter Florian Franken war das. Und ich sage auch zu Ihnen Glück auf.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Glück auf, Frau Peters.
Domradio Reisen. Es gibt einen Ort, von dem man meinen könnte, dass es da jetzt über die tollen Tage ganz ruhig und besinnlich zugeht. So richtig karnevalsfreie Zone ohne Kostüme, Schminke und lustige Reden. Dieser Ort ist das Kloster Ahrenberg bei Koblenz. Da sind etwa 55 Dominikanerinnen zu Hause und dieses Kloster ist etwas Besonderes. Da geht es gar nicht so unkarnevalistisch zu zum einen und zum anderen bietet das Kloster nicht nur geistige, sondern auch körperliche Erholung. Susanna Gutknecht war zu Gast bei den Dominikanerinnen. Susanna, was ist denn das Besondere an diesem Kloster?
Ja, das Kloster ist nicht nur das Mutterhaus der Ahrenberger Dominikanerin, sondern auch eine Art Wellness-Hotel. Denn direkt neben dem Mutterhaus ist das Gästehaus und da ist fast für 100 Gäste Platz. Und ja, denen wird einiges geboten, denn man kann nicht nur am klösterlichen Leben teilnehmen, sondern auch ganz viele Wellness-Angebote da, wahrnehmen. Und es gibt ein Schwimmbad, eine Sauna und noch viel mehr. Aber es gibt trotzdem einen klaren Unterschied zu einem normalen Wellness-Hotel und das erklärt Schwester Ursula, die im Kloster Ahrenberg lebt.
Wir sind Kloster, das ist spürbar. Zum einen, dass einfach unser christlicher Geist wirklich absolut im Mittelpunkt steht, dass uns das ganz kostbar und heilig ist. Einerseits ist es auch erfahrbar, dass hier wirklich Räume der Stille da sind, die es vielleicht im Hotel gar nicht so gibt. Bei uns gibt es auch nicht so Sachen wie ein schickes Gala-Dinner oder sowas, sondern im Speiseraum ist alles schön und einfach und doch sehr gepflegt und vielseitig. Also so, es sind so verschiedene Aspekte, glaube ich, die ja wirklich nicht hotelmäßig sind. Und das ist auch gut so.
Tja, also einerseits soll es Erholung geben, es ist aber kein Wellnesshotel, was nur im Kloster untergebracht ist. Darf ich denn als Gast auch den Klosteralltag miterleben?
Ja, auf jeden Fall. Und das spirituelle Angebot ist ziemlich groß. Ich kann zum Beispiel den ganzen Tag morgens um 6:30 mit der Laudes beginnen. Danach gibt es einen Morgensimpuls. Mittags kann man dann die Mittagshore der Schwestern besuchen und abends dann auch zusammen die Eucharistie feiern. Dazwischen gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, mit einer Schwester oder einem Kaplan zu reden. Aber im Kloster Arenberg kann man auch noch viel mehr machen.
Sie können aber auch eine Woche lang wirklich nur ausspannen und nichts tun. Sie können aber auch zum Beispiel sich im Vitalzentrum verwöhnen lassen durch eine Massage. Sie können unseren Klosterpark genießen. Also die Bandbreite ist ganz, ganz riesig, von seelsorglichen Angeboten bis zu leiblichen, wir sagen immer leibsorglichen Angeboten. Und das ist uns ganz heilig zu sagen, eben der Mensch besteht nicht nur aus einer Seele, sondern ist beseelter Leib. Und dass beides nicht zu kurz kommt, dafür wollen wir sorgen.
Ja, und dass im Kloster Arenberg eine gute Seele herrscht, das merkt man als Gast ziemlich schnell.
Du warst jetzt 2 Tage in dem Kloster. Was hast du da alles mitgemacht?
Also erstmal habe ich am spirituellen Programm teilgenommen. Ich war auch morgens in der Laudes und danach war ich beim Morgenimpuls und beim Mittagsimpuls und habe an einem Gespräch teilgenommen. Aber ich habe auch am Vitalprogramm teilgenommen, und zwar an einem ganz besonderen Programmpunkt. Beim Tautreten war ich.
Was heißt das? Morgens barfuß raus in den Wald?
Ja, in etwa. Bei uns war es nämlich eher Schneetreten. Es hatte in der Nacht frisch geschneit. Etwa 10 cm Neuschnee lagen rund um das Kloster Arenberg. Und dann hat man sich morgens um 7:00 getroffen mit einer Trainerin, sage ich jetzt einfach mal. Dann sind wir alle raus in den Schnee, Schuhe und Socken aus. Und dann mussten wir eine Minute durch den Schnee, ja, man konnte nicht laufen, man ist eher gehüpft, weil es einfach so unfassbar kalt war. Dann ganz schnell abgetrocknet, Schuhe, Socken wieder an, und dann ging es 30 Minuten Walking durch den dunklen und tiefer schneiten Klosterpark. Das war wirklich ganz, ganz toll.
Also ganz spannende Sinneserfahrung. Das klingt ja sehr interessant. Danach hattest du dir das Frühstück auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Und wenn ich also zum Beispiel Karnevalsmuffel wäre und sage, Tautreten ist für mich besser als Schunkeln, dann ist man sicherlich im Kloster Arenberg doch auch sicher vorm Karneval, oder?
Als Gast eigentlich schon, aber Schwester Ursula hat mir verraten, dass sie selber sehr gerne Karneval feiert und sie zum Glück darauf auch nicht verzichten muss.
Es gibt da eine richtige Schürzensitzung bei uns mit allem Schnickschnack, und da gibt es verschiedene Programmpunkte, wo dann manchmal zum Beispiel unsere Sakristalin über was weiß ich als Obermessdiener auftritt und solche Sachen. Also es ist super bei uns. Ich denke manchmal, das könnte man sofort im Fernsehen bringen.
Ja, und da wird sich dann auch richtig verkleidet, es werden Karnevalslieder gesungen, es wird geschunkelt, also eigentlich ganz genauso, wie man sich Karneval so vorstellt.
Tja, und dann heißt es auch, im Kloster Arenberg an Aschermittwoch ist alles vorbei, dann fängt die Fastenzeit an, und dann ist das Kloster doch sicher auch ein guter Ort für Gäste.
Ja, das stimmt. Die Fastenzeit macht sich hier nicht nur in der Liturgie in der Schwesterngemeinschaft deutlich, auch das Angebot für die Gäste ist ganz speziell auf die Fastenzeit abgestimmt. Aber für Schwester Ursula ist ganz wichtig, dass Fasten nicht automatisch auch Verzicht sein muss, sondern auch die Zeit nutzen, um sich mal wieder nur um sich selbst zu sorgen.
Da laden wir eigentlich die Gäste ein, zu schauen, was könnte mir mehr ins Leben helfen, weil ich glaube, das ist Fasten. Was fördert mein Leben, was dient meinem Leben und was dient meinem Weg mit Gott? Und da wirklich mal nochmal zu prüfen. Und dahingehend setzen wir natürlich auch Impulse in der Fastenzeit. Also bei uns gibt es keine asketischen Fastenkuren zum Beispiel, aber Impulse in der Richtung zu sagen, ja, wie kann ich meine Beziehung zu Gott wieder auffrischen, die Beziehung zu mir selbst und zum Nächsten so. Das sind so die Impulse.
Das Kloster Arenberg in der Nähe von Koblenz bietet seinen Gästen also nicht nur geistliche, sondern auch körperliche Erholung. Und wer Interesse an diesem Kloster hat, der kann sich vorab im Web informieren unter kloster-arenberg.de. Und Susanna, hier im Domradio wirst du noch ausführlicher über das Wellnesskloster berichten. Wann denn?
Ja, ganz genau. Am Samstag, den 9. März, gibt es hier im Domradio eine Sternzeit nur über das Kloster Arenberg. Da wird dann auch noch ein bisschen mehr erzählt über das Angebot und das Leben der Dominikanerinnen im Kloster.
Susanna Gutknecht, dankeschön für diese Infos zum Wellnesshotel in der Nähe von Koblenz. Für die einen, die die Natur auf Skiern genießen wollen, oder die anderen, die beim schnellen Skaten zeigen, wie viel Sport man aus Langlaufskiern herausholen kann. Ramsau am Dachstein ist nicht nur ein Austragungsort von Ski-Weltmeisterschaften, sondern auch ein sehr schönes Langlaufgebiet. Und weil man in einem Langlaufgebiet am besten mit Langlaufskiern unterwegs ist, hat sich meine Kollegin zunächst in einen solchen Kurs begeben.
Soll ich hinten draufstehen?
Das ist ja schon wichtig, ist, dass du vorne.
10 Uhr morgens im WM-Langlaufstadion in Ramsau am Dachstein. Es schneit, und zwar richtig. Windige, eiskalte Schneeflocken setzen sich auf Wimpern, Nase, Mund. Richtiges Winterwetter für ein richtiges Wintervergnügen. Langlauf lernen in 6 Stunden. Heute beginnt unser Kurs und nachdem wir die erste Übung, Schuhe richtig in die Langlaufbindung klicken, erfolgreich bewältigt haben, wagen wir die ersten vorsichtigen Schritte auf Skier.
Beim Langlauf muss ich sagen, ist immer schön, wenn man sieht, die Leute, wenn sie kommen, noch gar nicht auf den Ski stehen können. Ja, und hinterher, nach einer Stunde, zwei, sieht man die Fortschritte und auch die Dankbarkeit von den Leuten, wie schnell das eigentlich dann doch wieder geht, dass man da auch als totaler Nicht-Skifahrer dann rauf und gleitet und immer mehr kann. Ja.
Günter Perhapp ist Langlauf-Skilehrer. Zünftig, wie es sich für einen Skilehrer gehört, nur mit Stirnband statt Mütze, scheint ihm das eiskalte Schneetreiben nichts auszumachen. Während wir in unseren Skijacken und hochgeschlagenen Kapuzen eher Astronauten
gehen. Bevor ich loslaufe, am Stand mit den Skis so ein wenig rutschen.
Gut gelaunt macht er mit uns ein paar Aufwärm- und Gleichgewichtsübungen und dann schieben wir wie die Entenküken hinter ihm her Richtung Übungsloipe. Stockeinsatz, Ski nach vorne schieben, Stockeinsatz den anderen vor. Langlauf ist doch gar nicht so schwer. Aber sich nur auf den Brettern halten reicht natürlich nicht. Nur mit der richtigen Technik wird's spannend.
So, Barbara, jetzt geht's los. Und wir gleiten im diagonalen Schritt. Wichtig ist, dass wir aus der Beugung in die Streckung kommen und in der Streckphase verlagern wir unser Körpergewicht auf den Gleitschirm. Gut, auch mit den Händen diagonal mitarbeiten mit den Armen, Barbara. Wenn ich dir jetzt so zusehe, fällt mir auf, dass wir noch zu wenig Beugung und Streckung haben. Also noch mehr in die Knie, und dann nach dem Abdruck strecken. Genau.
In die Knie gehen, auf einem Bein gleiten, den Stock richtig einsetzen und das alles in der richtigen Reihenfolge. Was einfach klingt, wird wohl erst durch viel Übung einfach. Nur nicht nachdenken, beteuert unser Skilehrer. Einfach machen. Nach den Anfängen geht es nun ans Verfeinern der Technik. Und das können wir am besten von Ex-Weltmeister Alois Stadlober lernen. Er holte 1999 bei der nordischen Skiweltmeisterschaft in Ramsau den Langlauf-Weltmeistertitel.
Das heißt, es geht einfach um das Schwerpunktwechseln. Von einem Bein, vom Abstoßbein aufs Gleitbein.
Das sieht bei dir so einfach aus, aber es ist gar nicht so einfach.
Das sagen leider die meisten, das ist eben leider so. Was wir zuerst gemacht haben, jeder, der gehen kann, kann Langlaufen. Das ist der klassische Skiwanderer, das was auch die große Masse ist bei den Langläufern und Langläuferinnen. Wir versuchen uns weiterzuentwickeln und da muss ich jetzt versuchen, mal irgendwann den Ski, einen Ski wegzuheben vom Schnee hinten dann, also nach dem Abschluss hebe ich ihn weg. Das heißt, ich muss das ganze Gewicht auf ein Bein verlagern und da brauche ich natürlich ein bisschen ein Gleichgewicht und das muss man trainieren und das hat man, wenn man halt nie gleichgewichtsmäßig was getan hat, ist es schwierig, das dauert dann seine Zeit, bis man da die Sicherheit hat.
Langlaufen sieht nur lässig aus, wenn man es richtig macht, erklärt uns der Meister. Und das gilt für den klassischen Tourenlauf genauso wie für das sportliche, schnelle Skaten.
Darum braucht man Langlauflehrer, weil es eine technische Sportart ist. Und man sollte dann schon, wenn man dann ins Gelände hinausgeht, jeden Schritt können, damit man dann Gelände angepasst laufen kann, weil sonst überfordert man sich und dann hat man keinen Spaß, keinen Genuss und stellt die Langlaufski ins Eck und sagt, das ist nichts für mich. Aber es sollte nicht sein, weil es doch eine super und gesunde, schöne Sportart ist.
Wir üben. Steigen, bremsen, hinfallen, aufstehen, mit Stockeinsatz, dann ohne. Wir kommen ins Schwitzen. Die eiskalten Schneeflocken schmelzen in Sekundenschnelle auf unseren heißen Wangen. Wir bekommen eine Belohnung. Die Fahrt zurück zum Trainingszentrum geht in gleitender Geschwindigkeit leicht bergab. Langlaufen ist schön.
Langlaufen lernen in 6 Stunden. Das hat meine Kollegin Barbara Wiedemann in Ramsau am Dachstein gelernt. Ob sie es jetzt kann, gleich werden wir mehr dazu erfahren. Ramsau am Dachstein ist nicht nur ein schönes Hochplateau, das von mächtigen 3000er umgrenzt wird, sondern auch ein wunderbares Langlaufgebiet. Insgesamt 200 Kilometer gespurte Loipen können Langläufer dort bereisen, wenn sie es können. Barbara Wiedemann hat sich nach ihrem 6-stündigen Langlauf-Workshop die Langlaufskier untergeschnallt und ist jetzt zum absoluten Langlauf-Fan geworden.
Das Schöne ist, dass man eigentlich den ganzen Körper bewegt, ja, dass die alle Muskeln bewegt werden, angestrengt werden, das Gelenk schonend ist, das Ganze. Auch von den Medizinern her wird gesagt, dass Langlauf eines der gesündesten Sportarten ist und sehr gelenkeschonend und natürlich von der Muskulatur her, dass man wirklich alles bewegt. Ja. Und natürlich das Dahingleiten im Winter, so wie heute, wo es so schön schneit, ja, wo wirklich ein Neuschnee ist, Pulverschnee ist und man kann da durch die Berge spazieren oder durch die Alpen, also wunderbar ist das.
Wenn Skilehrer Günther Perhaps über seine Heimat erzählt, möchte man am liebsten gleich herziehen. So ansteckend ist seine Begeisterung. Ramsau am Dachstein liegt auf 1100 Meter Höhe. Wer Berge und Weite liebt, ist hier genau richtig. Denn das mächtige Dachsteingebirge, das dieses Gebiet umgibt, ist weit genug entfernt, um nicht beengend zu sein und nah genug, um sich an der Schönheit der 3000er erfreuen zu können. Nachdem ich den 6-stündigen Langlaufkurs abgeschlossen habe, mache ich mich auf eine Tour über das tief verschneite Hochplateau.
Mir doch egal, wie steil das ist, ich komme da schon runter. Der Weltmeister hat es uns ja gezeigt, wie es geht. Naja, man sieht nur. Erstmal ist es schon ein bisschen rutschelig.
Rund 600 Muskeln sollen beim Langlauf zum Einsatz kommen. Was im Langlaufkurs utopisch klang, wird hier zur muskelgewordenen Realität. Vor allem, wenn es bergauf geht.
Oh, jetzt geht's auf. Das wird dann ein bisschen anstrengend.
Nur das leichte Quietschen meiner Skier ist im dicht verschneiten Wald zu hören. Lautlos fällt der Schnee und verwandelt die grünen Tannen in weiße Wattewiesen. Immer weiter geht es durch den Wald, der Spur der Loipe nach. Aus Anstrengung wird tiefe Zufriedenheit. Die Nervosität der Städterin fällt von mir ab, die Seele atmet. Denn klassischer Langlauf durchs Gelände ist nicht nur sportlich gesund, sondern auch meditativ. Meditation mit Muskelkraft.
So, geschafft. Außer Atem kommt man schon ganz schön beim Langlauf. Oder weiß man hinterher wenigstens, was man gemacht hat. Schmeckt's Essen besser. So, jetzt komme ich hier an Zweig, Weg. Ah ja, da geht's runter. Leichte Spur, dann nehmen wir die.
Trotz des heftigen Schneetreibens ist die Loipe gut gespurt. Ramsau ist nicht nur wegen seiner insgesamt 200 Kilometer langen Loipen ein Langlaufparadies. Gut gepflegte Loipen und Wegweiser an den richtigen Stellen gehören eben auch dazu. Gute Voraussetzungen für den gesunden Sport, weiß Weltmeister Alois Stadlober.
Wenn man es gut erwischt und wenn man sich bewegt raus, wenn man geschwitzt, wenn man ein bisschen ein Hungergefühl wieder ein bisschen spürt, wenn die Magennerven zum Beißen anfangen und der Körper nach Hunger schreit, wenn man diese angenehme Müdigkeit dann im Körper spürt, dass man was getan hat. Und wie gesagt, wie oft läuft man weg, wenn man Probleme hat und wenn man dann zurückkommt und die Ski abschnallt oder ins Auto gibt und dann spürt man, hoppala, das ist gar kein Problem mehr. Und da sieht man wieder, wenn man einfach draußen in der frischen Natur ist, mit Sauerstoff den Kopf wieder freikriegt und so und alles besser durchblutet wird, nicht nur die Muskulatur, auch der Kopf. Und für das machen wir auch den Sport.
Also man kann es schaffen, in 6 Stunden das Langlaufen lernen. Meine Kollegin Barbara Wiedemann hat sich auf die Skier gestellt in Ramsau am Dachstein und hat Sport gemacht für Körper und Seele. Weitere Infos über das Langlauf- und Wandergebiet dort unter ramsau.com. Und Sie können auch in diesen Tagen, wie wir im Laufe der Sendung schon gehört haben, nach Belgien fahren, in die Wallonie oder einfach ins Sauerland und sich auch nochmal dort die Skier unterschnallen, wenn Sie denn nicht so Karnevalsjack sind. Eine Flucht vor dem Karneval ist uns in Domradio Reisen heute nicht gelungen. Rheinischen Karneval findet man in vielen Orten und Städten und auch in vielen Ländern, zum Beispiel in Belgien, in Australien, aber auch in Namibias Hauptstadt Windhoek. So weit müssen Sie gar nicht fahren an diesem Wochenende, denn es gibt viel zu erleben und viel zu feiern für die Karnevalisten unter Ihnen. Sie müssen nicht weit fahren, dazu vielleicht aber doch das ein oder andere Mal das Auto bewegen.
Domradio Reisen. Ausflugtipps zum Wochenende.
Es ist Karneval in NRW und die Metropolen an Rhein und Ruhr haben am Wochenende einiges zu bieten.
Karneval in der Eifel. In der Eifel wird die Karnevalstradition seit über 400 Jahren gepflegt. Eines der Zentren ist das Städtchen Blankenheim. Einer der Höhepunkte ist traditionell der originale Geisterzug am Karnevalssamstag. Bei bengalischem Feuer und Fackellicht nehmen die gespenstischen Teilnehmer am Abend Besitz vom historischen Burgort. Wer als Geist mit durch die mittelalterlichen Gassen springen möchte, benötigt lediglich die traditionelle Kostümierung. Karneval am Niederrhein. Für die Einwohner von Kempen am Niederrhein ist der Karneval was ganz Besonderes. Da findet nämlich der Rosenmontag nur alle 3 Jahre statt. Im Jahr 2013 ist es endlich wieder soweit. Dieses Jahr können auch die Jecken am Niederrhein den Straßenkarneval genießen. Doppelter Rosenmontag im Münsterland. Die Westfalen können mit dem Karneval nichts anfangen. Das ist zumindest das Klischee. In Wahrheit sieht es aber ganz anders aus. Im münsterländischen Gescher wird der Rosenmontag sogar 2-mal gefeiert. Rund 100 Fuß- und Wagengruppen sind bereits 2 Wochen vor Rosenmontag durch die Stadt gezogen, also am 28. Januar. Mit der Vorverlegung des Zuges umgingen die Gescheraner im 19. Jahrhundert den Versuch der Geistlichkeit, mit einem 40-stündigen Gebet den Rosenmontag mit einem Festverbot zu versehen. Richtig ab geht's dann aber natürlich, wie überall im Land, auch am tatsächlichen Rosenmontag. Rosenmontag mittendrin statt nur dabei. Wer immer schon mal Teil eines Rosenmontagszuges sein wollte, der hat im Sauerland die Chance dazu. Beim Rasenmäher-Trecker-Umzug in Eslohe-Reiste kann jeder teilnehmen, der Lust und Laune am närrischen Treiben hat. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf ein Motto wird bewusst verzichtet, damit die Fantasie der Wagenbauer keine Grenzen erfährt.
Domradio, denn alles Gute kommt von oben.
Schnee zu Weiberfastnacht. Das ist ein Wetter, das wünscht man sich nicht zu Karneval. Regen vielleicht noch viel schlimmer. Wir nehmen es aber, wie es ist. Und was uns am Wochenende erwartet, das weiß Renato Schlegelmilch. Wie sieht es denn aus für die Jeckentage?
Im Moment ist es ja so, dass das Thermometer so um die 0 Grad rumwabert, mal -1, mal +1. Ich stand zum Beispiel heute Morgen vor der schwierigen Entscheidung, sollte ich Schnee schippen oder nicht, weil der Schnee, der heute Morgen gefallen ist, der taut dann so in einer Stunde oder in anderthalb Stunden, taut der meistens auch wieder weg. Und so sieht das auch am ganzen Wochenende aus. Mehr Schnee, den gibt's am Alpenrand, im Alpenvorland. Da wird es dann auch kälter als bei uns hier so in den mittleren Regionen von Deutschland. Da sind es dann teilweise -10 Grad nachts und der Schnee erreicht da auch schon eine schöne Höhe, die auch für den Wintersport schon super ist. Aber sonst im restlichen Land ist es eben dieses üsselige, sagt man hier so, dieses Wetter um die 0 Grad, bisschen Schnee, bisschen Regen, viel Matsch. Am Sonntag wird es ein bisschen freundlicher, da gibt es weniger Niederschlag, gibt es auch hin und wieder eine Wolkenlücke mit etwas Sonne. Also der Tag zum Rausgehen ist definitiv der Sonntag.
Den Rosenmontag, hast du den absichtlich ausgelassen?
Da warten wir lieber erstmal, wie es aussieht. Ich will ja jetzt nicht alle Hoffnungen nehmen jetzt schon.
Ungemütliches Wochenendwetter in Deutschland. Wie sieht es aus im Rest von Europa?
Es ist eigentlich, wenn man nicht ganz so weit wegfährt, ist es überall ähnlich. Es gibt ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen. Es ist relativ trüb in ganz Mitteleuropa. So angenehmes Frühjahrswetter, auch wenn es so ein bisschen früh dafür ist, also das sonnige Wetter, wo es auch die Temperaturen ein bisschen angenehmer sind, das bekommt man dann alles so an den Mittelmeerküsten. So zum Beispiel in Rom, Madrid und Lissabon haben wir es überall dieses Wochenende leicht bewölkt bei 9 Grad plus. Also das sieht schon ein bisschen anders aus jetzt hier bei uns.
Das kölsche Motto, das ist mit Rio verbunden und mit Brasilien, mit eigentlich viel wärmeren Temperaturen, aber in Deutschland ist es weiterhin kalt und du hast eben schon so ein bisschen versucht auszuweichen, wie das mit der kommenden Woche ist, aber ich hake nochmal nach.
Also ich sag's mal so, im Moment befindet sich über uns, über Mitteleuropa ein ziemlich starkes Hochdruckgebiet. Hochdruckgebiet klingt ja schon mal positiv, aber in diesem Fall führt das dazu, dass auch am Rosenmontag und Dienstag und bis zum Aschermittwoch hin eben dieses Hochdruckgebiet, die warme Luft, die zu uns kommen könnte vom Atlantik, das drückt das eben weg. Und deshalb haben wir es dann eben auch Montag, Dienstag, Mittwoch nachts durchweg Frost und tagsüber bewegt sich dann eben das Thermometer so zwischen 2, 3, 4, 5 Grad. Es bleibt relativ nass und ungemütlich. Man kann sagen, matschig, grau, regnerisch, so wie es die letzten Tage war, geht es auch am Rosenmontag und darüber hinaus weiter.
Also viel Schunkeln, viel Tanzen, da wird es einem warm. Die Stimmung zu Karneval kommt also nicht vom Wetter. Die müssen wir schon selber machen oder aber weit wegfliegen. Das war das Reisewetter im Domradio. Renato, ich danke dir.
Gerne.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Musik aus fernen Ländern, das trifft heute nicht ganz zu. Vielleicht für diejenigen, denen Karneval fern ist, ist das etwas ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist allerdings, dass dieses Musikstück frisch auf dem Markt ist und dass wir das noch gar nicht kennen, zum Beispiel über Losmer Singe oder seit dem 11.11. Das Stück heißt Funke Marieche von Brings und Caroline Kepekus. Der Song ist frisch auf dem Markt und kann so als karnevalistische Perspektive auf die aktuelle Sexismusdebatte gelesen werden. Wenn das Kleid zu eng und zu kurz ist, dass Mariechen den Geruch des Tanzoffiziers aushalten muss und seine Hand am Po, dann ist Karneval. Caroline Kebekus fühlt sich als leidenschaftliche Kölnerin, kommt gebürtig aus Bergisch Gladbach und Näheres weiß Kollege Daniel Hauser.
Normalerweise kommen echte Karnevalsschlager jedes Jahr aufs Neue in der Woche des 11.11. raus. Denn Sinn und Zweck von Karnevalsliedern ist es ja, dass jeder sie mitsingen können soll. Am besten schleifen sie sich also über 3 Monate hinweg ins Gehör ein. Ausnahme Brings aus Köln. Sie haben sich ein Lied vorgenommen, dessen Melodie schon viele kennen. Sie stammt von dem Song Paparazzi von Lady Gaga. Als Gastsängerin haben sie sich jetzt zur Straßenkarnevalswoche die Comedian Caroline Kebekus geholt. Sie ist für ihre derbe Sprache bekannt, stammt aus dem Kölner Brennpunktviertel Ostheim und bringt selbst Banderfahrung mit. In der Gruppe The Immies singt sie wie eine kommentierende Chronistin über die kleinen und großen Geschichten in Köln. Mit Brings hat sie sich jetzt einem tagespolitischen Thema angenommen, das Bild der Frau, beziehungsweise das Bild der Frau im Karneval. Funke Marieche heißt das Lied. Dieses Funke Marieche leidet an Burnout und wirft Schatten auf das fröhliche Treiben der Tanzchors im Karneval. Der späteste Karnevalshit dieser Session, Funke Marieche von Brings und Caroline Kebekus.
Das war Domradio Reisen. Domradio Reisen war das. Und wenn Sie entspannen wollen am Wochenende, tun Sie das und ich wünsche Ihnen gute Erholung und wenn Sie feiern wollen, Karneval feiern wollen, wünsche ich Ihnen ein jeckes Wochenende. Ich bin Dagmar Peters, bis bald.